Man sollte weder von der einen Seite noch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Habt ihr sicherlich schon öfter gehört, oder? Oder man darf das nicht so einseitig sehen. Oder lass uns mal darüber sprechen, wir müssen da einen guten gemeinsamen Mittelweg finden, um mit der Situation umzugehen. Das sind Sätze, die ich selber immer wieder mal gebrauche, die ich persönlich sehr gut finde. Und wo man dann ganz oft auch wirklich einen guten, einen gesunden Weg findet, einen Weg, der dann eben nicht einseitig ist. Und ich glaube, ihr kennt sicherlich auch alle viele Situationen, wo ihr diese Sätze oder ähnliche Sätze gebraucht habt. Ja, es ist vielleicht in der Ehe, dass man, oder in der Familie, dass man sich als Ehepaar Gedanken macht. Nehmen wir die Mediennutzung der Kinder. Ihnen nichts zu sagen wäre falsch, es wäre einseitig. Ist ihnen komplett zu verbieten, wäre auch falsch, wäre auch einseitig. Es braucht einen guten Mittelweg. Vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen das auch in der Gemeinde. Es gibt verschiedene Situationen. Vielleicht ist jemand in einer Gemeinde, der sagt, ich will in der Gemeinde nicht dienen, ich werde in der Gemeinde nicht dienen. Es ist meine Sache, ob ich etwas tue oder ob ich nichts tue, ist meine Sache. Also eine ganz starke Einseitigkeit. Und es gibt die andere Seite, wo man sagt, aber du musst sonst. Und dann kommt der große Zeigefinger. Wer hat recht? Ich glaube, beide haben nicht recht. Es braucht einen guten, einen biblischen Weg irgendwo dazwischen. Ja, ich glaube, es birgt eine Gefahr, ganz oft eine Gefahr, wenn wir Dinge einseitig sehen und übertragen aufs Glaubensleben, birgt es auch im Glaubensleben eine Gefahr. Ich kann zum Beispiel jetzt hier vorne stehen und ich könnte jetzt komplett oder wir als Gemeinde könnten Woche für Woche, Monat für Monat die Identität in Christus ganz stark betonen, können sagen, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin angekommen, ich bin adoptiert, ich bin Sohn Gottes und so weiter. Und wir können wirklich diesen tief biblischen Schwerpunkt legen, es aber nur dabei belassen und wir wären einseitig. Weil die Bibel auf der anderen Seite sagt, ich bin zugleich auch Sklave Christi. Er ist der Herr und ich bin ihm unterordnet. Und beides muss in einer gewissen Balance stehen, in einer gewissen Ausgewogenheit. Oder ich kann gewisse Gaben betonen in einer ganz, ganz großen Einseitigkeit und kann den Fokus nur auf diese haben und die anderen irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Ich wäre einseitig. Man braucht eine Ausgewogenheit. Und jetzt könnte man, wir befinden uns ja mitten im Galaterbrief, jetzt könnte man ja das Denken haben und sagen, so wie es die Ausgewogenheit in ganz vielen praktischen Bereichen des Lebens gibt und auch geben muss, so braucht es auch eine Ausgewogenheit, wenn es um das Thema Gesetz und Gnade geht. Ja, es wäre ja schlimm, wenn wir hier als Gemeinde einseitig werden würden, oder? Wir haben in den letzten Wochen immer wieder über die Freiheit in Christus gepredigt. Auch die nächste Predigt ab Galater 5 wird dann sehr, sehr viel praktischer, was es dann mit unserem Leben zu tun hat. Und da geht es dann auch um die Freiheit. Und es könnte der Eindruck entstehen, wir sind in den letzten Wochen viel zu einseitig gewesen, weil wir so stark die Betonung auf die Gnade gelegt haben und die Werke vielleicht gefühlt ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen. Wenn dieser Eindruck entstanden ist, dann ist der Eindruck genau richtig. Dann haben wir das Ziel exakt erreicht, das wir erreichen wollten. Wir lehren es genauso in dieser Einseitigkeit, weil Paulus es genauso lehrt im Galaterbrief, weil es bei diesem Thema, wenn es um Gesetz und Gnade geht, keinen Mittelweg gibt. Keinen Kompromiss geben darf. Ja, und das war eben dann die Problematik. Es gab dann, ich wiederhole, einige Galater, einige Lehrer, die sich eingeschlichen haben in die Gemeinde und die dann eben gesagt haben, man kann das mit der Gnade und mit der Freiheit ja nicht so einseitig sehen. Man kann ja nicht die Werke einfach so unter den Tisch fallen lassen. Und Paulus sagt ganz eindeutig, oh doch, das kann man so betonen. weil er es ganz genauso betont. Ja, wer eine Ausgewogenheit möchte, wenn es um das Thema Gesetz und Gnade geht, sagt Paulus, der predigt ein anderes Evangelium. Ganz einfach. Ja, das heißt, die Gnade wirft alle Vorstellungen, die wir vielleicht ganz tief in unserer DNA tragen, von Ausgewogenheit komplett über den Haufen, gibt es nicht. Gnade und Gesetz treffen sich nie in irgendeiner Weise auf Augenhöhe. Es steht nie im Gleichgewicht. Und ich habe mich gefragt, oder ich habe gemerkt, ich merke es ja auch bei mir, dass wir uns manchmal dann doch, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, schwer tun mit diesem Gedanken, dass es hier eine ganz starke Einseitigkeit gibt, eine alleinige Betonung auf die Gnade. Weil man dann vielleicht auch denkt, tief in seinem Herzen oder auch argumentieren kann, zu viel Gnade betont in meinem Leben kann mich ja dahin führen, dass ich dann bei mir sage, dann kann ich in meinem Christenleben ja tun und lassen, was ich will. Wenn eh die Gnade das Allentscheidende ist, dann kann ich ja sündigen und sagen, ja, die Gnade, die reicht schon. Ja, und wenn wir solche Gedanken haben in Bezug auf die Gnade, dann machen wir letztendlich genau das, was die Lehrer in Galatien auch gemacht haben. Ja, wir betonen auf der einen Seite ganz stark die Gnade und mischen nur ein klein wenig Gesetz dazu. Wir nennen es vielleicht noch nicht mal Gesetz. Wir nennen es vielleicht irgendwie fromm mit neutestamentlichem Vokabular, damit wir ja nicht von der einen Seite des Pferdes fallen. Und was geschieht? In 1. Korinther heißt es, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ja, und auf einmal haben wir ein anderes Evangelium, ein von Menschen abhängiges Evangelium, ein irgendwie so ein humanistisches Evangelium, ja, wo es nicht mehr in erster Linie um Christus geht, sondern wenn ich meinen Bruder, meine Schwester anschaue, dann schaue ich vielleicht nur noch das, was er für Gott leistet oder nicht für Gott leistet und so weiter. Ich mache es nicht von der Herzenshaltung abhängig, sondern von dem, was ich wahrnehmen kann. Oder was ich von mir selber wahrnehmen kann. Ja, der Text von heute ist ein Text der ganz krassen Gegensätze. Und ich hoffe, wir merken, es ist eigentlich vom Inhalt nichts anderes, als was wir in den letzten 4, 5 Predigten auch gehört haben, weil er hier eine komplette Theologie von Gesetz und Gnade entfaltet hat und uns jetzt eine Illustration mitgibt, vom Alten Testament herkommend, wie das Thema richtig zu verstehen ist. Und es ist ein Text der Gegensätze und dieses Thema muss in die DNA von mir persönlich und von uns allen. Und wir merken, wie viel Geduld Paulus braucht, um dieses Thema zu entfalten, weil es sich innerlich gegen das sträubt, wie wir manchmal ticken. Ja, wir wollen uns ein ruhiges Gewissen schaffen durch das, was wir vielleicht tun, anstatt uns allein in der Gnade zu begnügen. Und das ist ein Irrweg. Paulus braucht viel Geduld. Ich lese aus Galater 4 die Verse 21 bis 23. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Er fängt jetzt hier nochmal an, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz seid. Ja, man könnte es vielleicht übertragen, sagt mir, die ihr vielleicht meint, ausgewogen zu sein, die Theologie zu haben, die wahre Theologie zu haben. Ja, was Paulus jetzt macht, ich finde es doch bewundernswert ein Stück weit. Ja, sie argumentieren ganz stark vom Alten Testament, vom Gesetz herkommend. Und Paulus geht jetzt exakt drauf ein und fängt an, sie jetzt mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Und er gebraucht jetzt das Gesetz, um zu zeigen, dass sie nicht unter dem Gesetz sind und dass es hier keine Ausgewogenheit geben darf. Ja, wenn Paulus den Begriff Gesetz gebraucht, bezieht er sich manchmal explizit auf die 613 Gebote, aber an dieser Stelle merken wir, und das ist vielleicht das, was die Lehrer eingefordert haben, jetzt haltet sie doch ein, aber was Paulus hier macht, er gebraucht einen viel breiteren Begriff vom Gesetz und sagt, und das sehen wir mit Gesetz, er versteht hier die kompletten 5 Bücher Mose darunter und argumentiert hier ganzheitlich. Und er fragt, hört ihr nicht das Gesetz? Also wenn ihr euch drauf bezieht, dann bezieht euch bitte nicht nur auf das, worauf ihr euch beziehen wollt, sondern dann seht es bitte auch komplett ganzheitlich. Genau, weil sie wiederum einiges betont haben und was denen vielleicht nicht gepasst hat, haben sie einfach unter den Tisch fallen lassen. Und das darf es bei Paulus eben nicht geben. Ja, und das ist eben der Knackpunkt nochmal. Ja, die Sache mit der Gnade war vom Alten Testament herkommend für sie zu einseitig. Sie haben sich schwer damit getan. Und Paulus fordert hier konsequent, wenn ihr das Gesetz halten wollt, so hört auch genau hin, was das Gesetz euch zu sagen hat. Und jetzt sehen wir, dass das mosaische Gesetz nicht losgelöst von der ganzen Geschichte Gottes bis dahin steht, sondern es ist eingebettet in einen Kontext und der Kontext beginnt nicht erst mit der Gesetzgebung der Gebote, sondern beginnt schon viel, viel früher. Und das ist etwas, was ich bemerkenswert finde und wo ich für mich etwas sehe, was ich lernen kann, mir selber die Frage zu stellen, woher habe ich eigentlich meine Überzeugungen? Ja, es kann sein, dass ich vielleicht irgendwelche Fernsehpredigten schaue oder mir irgendwelche YouTube-Predigten anschaue oder im Gottesdienst Predigten höre, wo ich denke, Mensch, das war eine gute Predigt, das war vielleicht eine vollmächtige Predigt, das war so vollgespickt mit Erfahrungen, was die Person erlebt hat und jemand, der Gott so erlebt, der muss doch nah am Wort Gottes sein. Weil ich erfüllt werde, weil ich zufrieden bin. Und da stellt sich dann die Frage, worauf hören wir? Ja, hören wir auf das, was der Prediger sagt, was ich euch heute sage? Oder hören wir und haben einen prüfenden Blick in das hinein, was die Heilige Schrift dazu sagt? Ob es sich auch wirklich so verhält? Es ist ja so, dass jeder irgendwo so sein Glauben lebt, und dass man dann gerne das hört, was man hören möchte. Wenn ich mich jetzt sehr, sehr viel mit dem Thema Identität auseinandersetze, dann höre ich sehr gerne bei diesem Thema zu. Wenn ich sehr gerne den Jakobusbrief habe, dann höre ich sehr gerne bei den Dingen zu, wo man mir sagt, geh nach Hause und tu das und das und das und das. Das ist dann sehr praktisch. Ja? Und so hören wir oft das, was wir hören wollen. Und manchmal geht es gar nicht darum, was sagt die Schrift als Ganzes, sondern was sind die Rosinen, die gerade gut in mein Leben, in meinen Glaubensstil hineinpassen. Und wenn ich so, und das ist ein Eindruck, den ich so ein bisschen bekomme, ist, dass wir Christen so leicht verführbar sind wie selten zuvor. Dass wir in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr dieses Unterscheidungsvermögen haben, worauf gründet sich das, was Prediger A, B oder C sagt. Und die Frage, die sich da wiederum stellt, warum ist das so? Warum sind wir verführbar? Und ich nehme mich da gar nicht aus. Ja, vielleicht ist ein Teilgrund der, dass uns mehr und mehr die Liebe zum Wort Gottes verloren geht. Vielleicht liegt es zum Teil daran, dass uns die Wichtigkeit des gemeinsamen Gebets in der Gemeinde verloren geht, mehr und mehr. Und dass wir eben sagen, in mein Glaubensleben braucht mir keiner reinzureden, ich mache es, wie ich es will und das war's. Es ist ein individualistisch geprägtes Glaubensleben, aber nicht mehr ein gemeinschaftliches, gemeindezentriertes Glaubensleben. Und die Folge ist völlig klar, es ist eine gewisse Schriftlosigkeit, die sich einschleicht und es ist eine Gebetslosigkeit, die sich einschleicht. Und wenn dieser Nährboden der Schrift und des Gebets nicht mehr da ist, dann ist eine ganz automatische Folge immer eine Verführbarkeit. Ja? Eine Verführbarkeit zur Sünde, zur falschen Lehre, zu einer falsch gelebten Frömmigkeit, zur Gesetzlichkeit, zur Gleichgültigkeit und vieles mehr. Ja, hier in Galatien haben die Galater nie wirklich gesehen, was das Gesetz von ihnen verlangt. Ihnen wurden ein paar schöne Rosinen aufgetischt und die Attraktivität des Gesetzes vor Augen gemalt, aber die ganze Dimension haben sie nicht erkannt, vielleicht weil die Lehrer so charismatisch aufgetreten sind, weil es einfach zu gut klang, um wahr zu sein oder rational einfach Sinn macht. Nimm die Gnade an und jetzt bewirk du selber deine Heiligung. Ja, und es klingt ja zunächst erstmal gar nicht so schlecht. Und auf einmal ist meine Heiligung von der Gnade irgendwie losgekoppelt, weil sie ja nur noch an mir hängt und nicht an dem, an der Erlösung, an dem, was Christus getan hat. Ja, zurückgreifend auf Kapitel 3, die Gefängnistüren, sie stehen weit offen, aber die Gewöhnung an dem Beharren in der Gefängniszelle ist so in der DNA, dass man sich gar nicht vorstellen kann, außerhalb des Gefängnisses sein Glaubensleben zu leben, weil der Zuchtmeister des Gesetzes uns immer noch im Griff hat. Was sagt das Gesetz konkret über das Gesetz aus? Es wäre schön, wenn einmal die PowerPoint eingeblendet wird und sie bleibt jetzt auch bis zum Ende an der Wand. Und das ist der Inhalt, den Paulus jetzt manchmal mit exakt den Worten oder ähnlichen Worten in dem Abschnitt beschreibt. Es ist eine Gegenüberstellung krasser Gegensätze, wo es keine Vereinbarkeit geben darf. Es geht einerseits um die Magd, um Hagar auf der einen Seite, um andererseits um Sarah, um die Freien. Er redet von verschiedenen Söhnen, verschiedenen Bundesschlüssen, von verschiedenen Orten, von verschieden gelebter Frömmigkeit und vieles mehr, was dann in Galater 5 nochmal ausgeführt wird. Ja, und um diese Tabelle auch zu verstehen, um diese Illustration mit der Magd und der Freien und den unterschiedlichen Söhnen zu verstehen, ist es wichtig, nochmal in Erinnerung zu rufen. Sie haben sich darauf bezogen, Nachkommen Abrahams zu sein. Sie haben sich auf Abraham bezogen. Wir sind doch Söhne Abrahams, zum Teil auch leibliche Söhne. Aber was sie, und deshalb muss man sich beschneiden lassen, weil die Söhne Abrahams, die waren ja auch beschnitten. Sie begründen es eben mit der Geschichte Abrahams, jetzt nicht nur mit Mose, sondern mit Abraham. Und jetzt greift Paulus diesen Gedanken auf und zeigt ihnen, dass sie gar nicht verstanden haben, dass es zwei unterschiedliche Söhne von Abraham gab. Bei einem Sohn oder die eine Linie, die von der Magd, von Hagar und von Ismael repräsentiert wird, steht für die Ordnungen des Gesetzes. Ja, also das sind die, die dann sagen, ja, ein gewisser Mittelweg wäre gar nicht so schlecht. Klingt erstmal alles fromm. Die zweite Nachkommenslinie, die von der Sarah, von der Freien und dem wird von Sarah und Isaak repräsentiert und sind eben die Verheißungen und die Gnade in den Mittelpunkt stellen. Ja, beide Söhne gehen auf Abraham zurück, repräsentieren aber ein komplett unterschiedliches Leben. Und das gilt es für uns zu verstehen. Und jetzt der Schriftbeweis von Paulus, nochmal Vers 22. Es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Also er ruft etwas Bekanntes in Erinnerung und dann zwei Söhne, einen von der Magd, einen von der Freien. Natürlich hatte Abraham noch mehr Söhne als die beiden. Aber es geht ihm hierum zu zeigen, wer die ersten beiden Söhne von den Frauen waren. Und als erstes wird jetzt hier die Magd genannt. Und ich nehme uns nochmal kurz zurück in die Geschichte Abrahams. Abraham wird mit 75 Jahren herausgerufen, um in das Land Kanaan zu ziehen. Und Gott verspricht ihm da viele Nachkommen. Und die Zeit geht ins Land. Abraham wird immer älter. 10 Jahre später ist der verheißene Sohn immer noch nicht da. Und er tut sich jetzt mit Sarah zusammen. Sie überlegen, Zweifel kommen auf. Wie können wir den Verheißungen Gottes quasi nachhelfen? Und dann heißt es in Genesis 16, Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind, sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann, geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais, da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Also wir sehen schon hier, wie sind die Vorzeichen, sie sind absolut sündig. Und wie kann aus sündigen Vorzeichen ein Segen für alle Menschheit letztendlich hervorgehen? Ja, ein Jahr später geschieht es, Hagar wird schwanger, sie bekommt einen Sohn, nennt ihn Ismael, und in der Folge kommt es immer wieder zu Streit, zu Schwierigkeiten zwischen den beiden Frauen. Ja, also sie wollen den Verheißungen Gottes nachhelfen mit Werken. Ja, mit Werken. Warum wird hier Hagar im heilsgeschichtlichen Sinne so stark nochmal betont? Ich glaube, sie wird betont, weil sie das Kernproblem im Kontrast zu Sarah, das Kernproblem der Galater widerspiegelt. Ja, die Hagar war eine Ägypterin, man geht davon aus, dass sie dem Abraham geschenkt wurde als Sklavin, laut 1. Mose 12. Und dann war es eben so, dass die soziale Stellung der Mutter auch die soziale Stellung eines Kindes betrifft. Das heißt, sie war von Status eines Sklaven, einem Magd, also sie war von sich aus absolut nicht frei, also konnte Ismael auch nicht frei sein in irgendeiner Weise, sondern er war ebenfalls ein Sklave. Ja, vom Gesetz her haben wir darüber nachgedacht, es war nie und nimmer gegeben, um in irgendeiner Weise Leben geben zu können. Ja, die Magd wollte dann später so sein wie die Freie, aber sie konnte es nicht sein, weil sie immer noch Magd war. Sie wollte übertragen, vielleicht Leben geben, wollte vielleicht weiterhelfen im geistlichen Leben übertragen auf uns. Aber sie konnte es nicht, weil sie eine Sklavin war, eine Magd war. Und dem gegenübergestellt steht dann die Sarah. Ja, Sarah war keine Sklavin, sondern es war die rechtmäßige Frau von Abraham. Ja, Paulus nennt sie hier die Freie. Mit 99 bekommt Abraham wieder erneut die Verheißung und verspricht ihm einen Sohn, den er Isaak nennen soll. Ein Jahr später, mit 100, wird er dann Vater von Isaak. Sarah ist 90 Jahre alt und sie steht als Person, quasi als Stammmutter für all das, was anschließend folgt, für die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Ja, der eigentliche Wunsch von Abraham war es, mit Sarah einen Sohn zu bekommen. Und in Hebräer 11 wird das dann aufgegriffen: durch den Glauben empfing Sarah die unfruchtbare Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Ja, das heißt, im Kontrast zu Hagar steht sie jetzt sinnbildlich für die Verheißungen, für die Freiheit in Christus, für die Gnade letztendlich. Ja, und der Unterschied, der geht noch weiter. In 23 heißt es, aber der von der Magd ist, also Ismael, ist nach dem Fleisch geboren worden, der von der Freien aber durch die Verheißung. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass bei der Geburt von Isaak niemand bei der Zeugung beteiligt war. Natürlich nicht. Ja, der Unterschied liegt hier in der Art und Weise, wie die beiden letztendlich geboren wurden. Ja, Ismael, der Sohn von der Sklavin, ja, von der Hagar, wird gesagt, sie war nach dem Fleisch geboren. Was meint er damit? Er meint damit, dass sie auf eine gewöhnliche Art und Weise durch natürliche Fortpflanzung geboren wurde, weil wir in 1. Mose 16 lesen, dass der Leib von Abraham zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstorben war. Also er war noch fruchtbar. Ja? Das heißt in dem Sinne eine natürliche Weise, es war kein Eingreifen Gottes in besonderer Weise, sondern es war menschlich gesprochen aus eigener Kraft. Zwei Menschen hegen einen Plan und setzen diesen Plan um. Ja, später in 1. Mose 17 heißt es von Abraham, 14 Jahre später, dass sein Leib erstorben war. Also rein menschlich gesehen gibt es keine Chance auf die Erfüllung der Verheißungen. Und hier sehen wir, dass es bei Sarah und Abraham die besondere Gnade Gottes gebraucht hat. Und durch ein Wunder wird Sarah wirklich schwanger, ist natürlich auch nach dem Fleisch geboren, aber darüber hinaus nach der Verheißung durch das Eingreifen Gottes ein Wunder ist geschehen. Also wir sehen eine große Gegenüberstellung zwischen dem, wie Ismael und Isaak geboren wurden. Der aus dem Fleisch geboren ist, heißt es dann später am Ende in Vers 29, der verfolgt den, der aus dem Geist geboren ist. Ja, ist doch interessant, da sind dann zwei Brüder von zwei Müttern und der eine verfolgt den anderen. Ja, wo finden wir dieses Bild? Wir finden es ganz eindeutig in Galater 5, Vers 16, wo es heißt, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Und jetzt, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ja, und wenn er hier das Wort Fleisch verwendet, dann beschränkt er es jetzt nicht nur auf die natürliche Fortpflanzungsweise, sondern es wird für Paulus nach dieser Argumentation zu einem Synonym für die sündige Natur. Und an dieser Stelle wird es so deutlich, ja, es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen einem Leben im Geist und einem Leben nach den Werken des Fleisches. Ja, hier heißt es sogar, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Im vorletzten Vers des Abschnitts heißt es, stoßt hinaus die Magd. Ja, die sind gegeneinander, die könnt ihr niemals zusammenbringen. Ja, dass Abraham mit Hagar ein Kind bekommen hat, war letztendlich eine Sache des Unglaubens und deshalb konnte Gott dem Ismael nicht die Verheißungen geben. Ja, der Sohn der Verheißung musste geboren werden. Ich finde eine interessante weitere Parallele finden wir in Johannes 1. Da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt die Parallele, die nicht aus dem Fleisch noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also hier bezieht es sich darauf, wie werde ich ein Kind Gottes, und ich werde nicht ein Kind Gottes, weil ich mir das gute Werk vornehme, ein Kind Gottes werden zu wollen, sondern es braucht eine Geburt von oben, eine Wiedergeburt. Gott muss in mein Leben hineinkommen und dieses Wunder bewirken, dass ich, der ich geistlich tot bin, neues Leben bekomme. Und da bringt es nichts, die eigene Anstrengung in den Vordergrund zu stellen. Hier heißt es, nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen. Es ist das Gnadenhandeln Gottes. Und dann in Galater 4, Vers 24 gehe ich weiter. Er bringt jetzt die Situation aus dem Alten Testament und fängt jetzt an, es zu übertragen, es zu deuten. Er sagt, das ist bildlich zu verstehen. Die beiden Frauen sind zwei Bundesschlüsse, einer vom Berg Sinai, der die Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Das habe ich schon zum Teil ausgelegt. Also es ist bildlich zu verstehen, das ist eine Typologie. Das bedeutet, es wird eine Geschichte vom Alten Testament genommen, die man vielleicht oberflächlich liest und gar nicht weiß, dass da eine tiefere geistliche Dimension hintersteht und wird dann übertragen auf eine neutestamentliche Geschichte, ja, von Jesus, von der Erlösung, von der Gemeinde, und es dient als Beispiel dafür. Es hat also zwei Bedeutungen. Zum einen ist es historisch geschehen, aber hat auch eine geistliche Bedeutung. Als erstes, und dann Vers 25 wird es dann weiter ausgeführt, Hagar aber bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft liegt. Also, wir sehen hier, Hagar stellt den Bund am Sinai dar und wir erinnern uns, es war ein zweiseitiger Bund. Ja? Gott hat es durch einen Mittler gegeben, das Volk hat Mose als Mittler auf den Berg geschickt und es war ein zweiseitiger Bund, das vom Gegenseitigkeit irgendwo abhängig war, vom gegenseitigen Tun. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Ja, aber wenn man dann auch da wiederum genau hinschaut, hat Gott das Gesetz gegeben, um zu sehen, wie sieht es wirklich in ihren Herzen aus? Haben sie wirklich verstanden, was ich von ihnen fordere? Ja, tun sie nur die Gesetze um der Gesetze willen? Opfern sie nur um des Opferns willen? Oder haben sie ihr Herz an mich verloren und tun es in einer Hingabe an mich? Es war so eine Art Kriterium auch für sie. Aber das Schlüsselwort, und das sollten sie ja verstehen, das war ja auch die Bedeutung des Gesetzes, die Sünde aufzuzeigen, ihre Knechtschaft unter der Sünde aufzuzeigen. Und das ist eben in diesem Versen auch eines der Schlüsselworte. Hier wird Knechtschaft geboren. Am Berg Sinai, Knechtschaft geboren. Ja, Hagar war eine Sklavin und die Sklavin gebiert Sklaverei. Ja, das Volk bekommt die Gebote, bekommt die Ordnungen und bekommt damit die Sklaverei. Das Gesetz wird als Zuchtmeister beschrieben. Ja, und was ist die Folge? Die Folge ist immer ein schlechtes Gewissen, sind immer Selbstzweifel, ist immer die eigene Anstrengung, ist immer auch eine Erkenntnis der Sünde, hoffentlich, dass man selber nicht genügt, ist aber auch Frustration, ist Knechtschaft, ist Sklaverei. Und man ist, wenn man ein Leben auch als Christ im Gesetz quasi lebt, ist man wie in einer Art Hamsterrad gefangen. Man läuft und man läuft und man läuft und man läuft. Und man hört gar nicht mehr auf zu laufen, bis irgendwann die Puste komplett raus ist. Ja, das heißt, wenn wir uns mit diesen Begriffen irgendwie identifizieren, ständig schlechtes Gewissen, Selbstzweifel, Frustration, Knechtschaft, Sklaverei, dann kann es ein ganz deutliches Signal dafür sein, dass wir vielleicht die Gnade mal angenommen haben, aber immer noch in der Sklaverei im Gefängnis sitzen und meinen, selber irgendetwas für Gott machen zu müssen, nicht zu dürfen aus Liebe. Ja? Und dann werden wir merken, wir werden den Ansprüchen Gottes nie gerecht werden, weil das alleine nur Christus kann. Das heißt, durch die Gesetzlichkeit ziehen wir alle Aufmerksamkeit auf uns, ja, während das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium immer auf Jesus Christus verweist und alle Aufmerksamkeit Jesus Christus gibt. Ja, die Gesetzlichkeit, mein Verdienst, mein Tun, möchte selber Ehre bekommen. Das Evangelium möchte Jesus Christus alleine die Ehre geben. Ja, welch ein Unterschied. Als Kontrast wird dann Vers 26 Folgendes aufgezeigt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Das ist unsere Mutter. Ja, Gesetzlichkeit wird quasi mit den Begriffen irdisches Jerusalem, Berg Sinai, Arabien quasi im Hier und Jetzt verankert. Jetzt kommt es drauf an, jetzt tut, jetzt leistet. Aber der neue Bund, er wird verankert im Jerusalem, das droben ist. Also nicht im zukünftigen Jerusalem, sondern im Jerusalem, das droben ist. Warum das? Weil wir in den Evangelien lesen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das heißt, Gott regiert schon. Gott ist schon da, ist schon anwesend. Und das Leben soll nicht im Hier und Jetzt verankert sein, sondern einzig und allein bei Gott verankert sein. Weil es eine Realität ist, der König, der ist da und er steht über allem. Ja, welch ein Kontrast. Aber der Kontrast geht noch weiter in Vers 27, wo es heißt, dann als Kontrast zu dem alten Bund, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ja, und das ist menschlich unmöglich, was hier eigentlich geschehen ist vom Kontext her. Aber Gott hat das Unmögliche möglich gemacht. Auf der einen Seite sehen wir, was passiert, wenn Menschen meinen, den Verheißungen Gottes nachhelfen zu müssen. Es sind Schwierigkeiten, es ist Streit, es ist fleischliches Handeln, es ist ein Beharren in den Werken des Fleisches. Und auf der anderen Seite etwas, was unmöglich ist, wo Menschen vielleicht von Gott verändert werden, wo man sagt, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, passiert auf einmal etwas im Leben durch das Wirken des Heiligen Geistes und dann heißt es, sei fröhlich, brich in Jubel aus. Ja, welch starke Worte werden hier gebraucht. Ein erwecktes Herz erfreut sich an unserem Herrn. Ja, ein erwecktes Herz kann das Leben genießen, ein erwecktes Herz kann sich auch mal in Christus zurücklehnen, weil er weiß, mein Leben ist in der Hand Gottes, unabhängig davon, wie die Umstände sind, trotz der Anfechtungen, trotz der Versuchungen, trotz der Tränen, die vielleicht da sind. In Gott kommt das Leben zur Ruhe, weil der Sieg im Rücken ist und ich nicht erst um den Sieg kämpfen muss. Der Sieg ist vollbracht von Jesus Christus vor 2000 Jahren auf Golgatha. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Ja, ein gesetzliches Herz sagt vielleicht, es reicht, wenn du dich tief im Herzen freust. Braucht ja keiner sehen. Ja, streng dich an und Gott wird es dir schon vergelten. In Nehemia heißt es, seid nicht bekümmert, Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn wir schwach sind, gibt es eine Stärke und das ist die Freude im Herrn. Und die Freude im Herrn gibt es durch ein sich Berufen auf die Gnade, dass den Ansprüchen Gottes volle Genüge getan ist und dass sein Opfer für mein und für dein Leben reicht. Dann in Vers 28, ihr aber Brüder und Schwestern. Und jetzt fängt er wieder an, ganz persönlich die Gemeinde anzusprechen, die einzelnen Geschwister. Seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Ja, seid es. Ja, baut euer Leben darauf, wer ihr in Christus seid und auf der Stellung begründet, geht die nächsten Schritte, die es dann zu gehen gibt, die der Heilige Geist euch zeigen wird. Ja, versteht, wer ihr seid, damit ihr auch die Triebfeder habt, auch die Ausdauer habt, den Dienst zu tun, den ihr dann tut. Ja, jemand, der im Hamsterrad der Gesetzlichkeit gefangen ist, der wird laufen, laufen, laufen und irgendwann wird er so müde, dass er irgendwann das Handtuch schmeißt und dann ganz von der Bildfläche weg sein wird und gar nicht mehr dienen wird, weil das Herz nicht entzündet ist von Jesus Christus. Aber jemand, der die Gnade Gottes mehr und mehr versteht und darum ringt, sie immer wieder neu zu verstehen, der wird dranbleiben, die Dauer trägt die Last, aber der wird auch in der Dauer bereit sein, die Lasten zu tragen, weil er von Gott die Kraft bekommt, diese Lasten zu tragen. Herr, ihr seid Kinder der Verheißung. Und das ist eine wichtige Betonung. Ja, manchmal haben wir, und ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, ganz oft die Betonung, tu, 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 weil wir meinen, wir müssen ausgewogen sein. Aber das beginnt doch nicht mit dem Tun. Was würde passieren, wenn wir uns jetzt alle verlieren würden in irgendwelchen Diensten, aber unser Herz wäre nicht in Christus begründet? Ja, es würde zu Schwierigkeiten kommen. Man würde anfangen, sich zu streiten wegen Wandfarben, wegen irgendwelchen Lappalien. Das kann doch nicht der Weg sein. Und deshalb geht es immer darum, zu verstehen. Der erste Imperativ, der erste Befehl im Römerbrief ist, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Also versteht etwas, habt eine Erkenntnis und dann handelt aus der Erkenntnis heraus und tut. Das kommt später erst in Römer 12. Ihr seid Kinder der Verheißung. Und das möchte ich uns mitgeben. Und das ist die Anwendung für heute. Ja, die Anwendung ist, lasst uns über unsere Stellung in Christus nachdenken. Was prägt mein Leben? Ist es die linke Spalte oder ist es die rechte Spalte? Ja, verstehe ich, was Christus getan hat, wer ich in Christus bin, oder möchte ich es erst werden durch das, was ich tue? Ja, unterschwellig scheint Paulus hier zu fragen, also er sagt, ihr seid, ja, wollt ihr wirklich wieder davon weg? Das ist die Frage, die hier mitschwingt. Ja, was charakterisiert dein Glaubensleben? Ja, seien wir ehrlich, ja, wir können Gott nichts vormachen. Ja, ist es vielleicht doch so ein bisschen Sauerteig von dem alten Bund, der immer wieder rein möchte in unser Leben? Ich kenne das nur zu gut, ich kenne das aus meinem Leben. Ja, das ist ein Kampf und er will immer wieder in mein Leben hinein, damit ich mich darauf beziehe oder berufen kann, was ich vielleicht gemacht habe oder vielleicht geleistet habe. Völlig falsch. Ja, und das darf es nicht geben. Und dann in Vers 29 heißt es, aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch geboren war, den verfolgte, der nach dem Geist geboren war, so geht es auch jetzt. Das habe ich eben schon zum Teil ausgelegt. Hier merken wir, wie aktuell der Text ist. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Predigt über diesen Bibeltext gehört. Aber hier merken wir, wie aktuell es ist. Und das ist die Ironie an der Gesetzlichkeit. Ja, die Ironie ist, dass es uns Menschen niemals dazu bringt, dass wir uns noch mehr anstrengen, vielleicht für eine gewisse Zeit, sondern, was ich vorhin gesagt habe, es bringt uns irgendwann dazu, wenn der Akku leer ist, dass wir das Handtuch schmeißen. Ja, und wenn wir das Handtuch schmeißen, dann sehen wir ganz klar, dass das ein Stück weit unser Lebensstil war. Sonst hätten wir das Handtuch nicht geschmissen, weil die Gnade viel, viel größer ist, als dass wir das Handtuch schmeißen würden. Ja, das gesetzliche Leben streitet gegen ein Leben, das sich in der Gnade begründet. Und nochmal zum Anfang, da darf es keine Ausgewogenheit geben. Entweder es sind meine Verdienste und dann kann ich sie auch emporheben oder es ist allein die Gnade. Ein Dazwischen gibt es nicht. Ja? Das Evangelium hat in sich selber Kraft. Das Evangelium bekommt nicht Kraft durch die Predigt, durch Lieder, durch eine gute Liedauswahl. Diese ganzen Dinge können es vielleicht helfen, dass man es vielleicht bruchstückhaft ein bisschen mehr erkennt. Aber das Evangelium in sich ist kraftvoll. Ja, da können wir nichts hinzutun. Es ist eigenständig genug. In den letzten beiden Versen heißt es, und damit komme ich dann auch zum Ende, doch was spricht die Schrift? Also er greift zurück aufs Gesetz, er argumentiert mit dem Gesetz, mit Abraham, mit den beiden Söhnen, mit den beiden Mägden, mit den beiden Bundesschlüssen, mit den beiden Folgerungen aus diesen beiden Bundesschlüssen. Und sein Fazit ist, dass er sagt, stoß die Magd hinaus. Also lass dieses Denken in deinem Leben nicht zu. Das darf keinen Raum haben in deinem Leben. Es darf in der Gemeinde keinen Raum haben. Ja, und diesen Appell, den gebe ich auch an uns weiter von Paulus, stoß die Magd der Gesetzeswerke, der eigenen Verdienste hinaus. Ja, lasst uns viel, viel mehr über die Gnade nachdenken, für die Erlösung danken und uns von Gott die Kraft schenken lassen. Ja, das wünsche ich uns wirklich. Ja, so sind wir, und damit endet er, so sind wir nun nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Und dann ist es so wunderbar erbaulich, wie er dann weitergeht. Ja? Und dann heißt es in 5, Vers 1, und das ist jetzt diese ganz große Wende, und dann wird es wunderschön ab der nächsten Predigt. Ihr könnt euch drauf freuen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Und dann führt er das nochmal ganz kurz auf und dann kommt er zu der Frucht des Geistes. Dann kommt er zu einem Leben im Geist. Dann gibt er uns diese ganzen Perlen mit auf den Weg, die unser Leben prägen dürfen. Und das wünsche ich uns, dass diese Grundlage des richtigen Verstehens da ist, dass wir dann das auch richtig leben können im Sinne Gottes. Wünsche ich mir auch, ich bin genauso auf dem Weg wie wir alle. Ja, bin da genauso lernend. Das wünsche ich uns. Amen.